Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Nichts anderes weckt dermaßen Hoffnung und gibt so viel Mut zum Leben wie diese Auferstehung Jesu von den Toten. Nichts anderes hat die Geschichte der Menschheit und auch von einzelnen Menschen so verändert wie die Auferstehung Jesus Christus von den Toten. Heute feiern wir das, heute feiern wir Ostern, heute jubeln wir, dass Jesus Christus der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel. Auferstehung, Jubel, Feiern, das sind die Themen vom Ostersonntag. Und was ist, wenn Sie das gerade nicht können, weil an diesem Osterfest alles anders ist als sonst? Was dann ist, das erlebten zwei Jünger, die nicht glauben konnten, dass Jesus auferstanden war. Und ich lade Sie heute Morgen ein, die beiden in der Predigt auf ihrem Weg zu begleiten. Vielleicht erfahren wir ja von Ihnen, wie das geht, Ostern in gedämpfter Stimmung zu feiern. Der Predigttext steht in Lukas Kapitel 24 in den Versen 13 bis 35. Holen Sie Ihre Bibeln, drücken Sie auf Stopp und hören Sie dann weiter. Sie können dann diesen Text mitlesen. Also Lukas 13 bis 35. Ich werde ihn schrittweise auslegen. Es sind 5 Stationen. Sie wissen, was das bedeutet. 5 Punkte bei der Predigt, nicht nur 3. Aber es ist Ostern, da darf es ein wenig mehr sein, gell? Mein erster Punkt. Auf schweren Wegstrecken unterwegs sein. Da heißt es, und siehe, zwei von ihnen gingen am selben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. 2 sind auf dem Weg, unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Sie waren aufgebrochen, weil all das, was bis dahin ihr Leben bestimmte, worauf sie gezählt haben, auf einmal nicht mehr da war. Jesus, auf den sie alle ihre Hoffnungen gesetzt hatten, war tot. Er hatte sich als ohnmächtig, als armselig erwiesen. Er war unfähig, sich selbst zu helfen. Und als sie so da gehen, spüren sie in sich Zorn auf sich selbst, dass sie so naiv waren, an diesen Menschen zu glauben. Und Zorn auf Jesus, dass er einfach nicht das getan hat und das geschafft hat, ihre Hoffnungen zu erfüllen. Und dann sind sie natürlich auch traurig, weil Jesus ihr Freund war. Und ihre Enttäuschung und Zorn mischt sich also auch Trauer, denke ich. Und obwohl sie zu zweit waren, fühlen sie sich alleine gelassen. Alles ist durcheinander in ihren Herzen. Traurigkeit, Schmerz, Angst, Zorn, Hoffnung. Und sie glauben, alles sei nur ein böser Traum. Ein Chaos von Gefühlen ist über sie hereingebrochen. Ihr Leben ist aus den Fugen geraten. Es ist nichts mehr wie vorher. Die Lebenslinie durchkreuzt. Ihr Gang nach Emmaus ist in Wirklichkeit eine Flucht. Was diese beiden Emmaus-Jünger bewegt, kennen Sie vielleicht ja auch von Wegstrecken Ihres Lebens. Sie haben vielleicht auch schon erleben müssen, dass Ihr Leben aus den Fugen geraten ist. Durch eine zerbrochene Beziehung, eine Krankheit, die Ihr Leben eingeschränkt hat, berufliche Veränderungen, die Sie nicht gewollt haben, Konflikte mit Personen, die Ihnen sehr nahe stehen. Und auf einmal ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wenn Sie etwas in der Art schon erlebt haben, kennen Sie vielleicht das gleiche innere Chaos, das in den beiden Männern herrscht auf ihrem Weg. Zurzeit lässt ein Virus unser Leben aus den Fugen geraten, durchkreuzt Hochzeits- und Verlobungspläne, zerstört wirtschaftliche Existenzen, sorgt für Angst, Einsamkeit und Trauer, alles Dinge, die man nicht wirklich erleben möchte. Das heißt, diese Emmaus-Geschichte könnte doch an diesem Ostern so etwas auch eine Geschichte von uns allen sein. Und gleich zu Anfang macht sie uns klar, es gibt schwere Abschnitte in unserem Leben, das ist so. Abschnitte, die wir nicht ausgesucht haben und die wir eigentlich gar nicht gehen möchten. Wenn von den Emmaus-Jüngern gesagt wird, dass sie auf dem Weg waren, dann ist das was sehr Banales, Einfaches und doch was sehr Wichtiges, weil unser Leben gleicht doch einem Weg, das ist doch so. Nicht nur äußerlich von A nach B, sondern doch immer auch innerlich. Wir müssen doch auch immer innere Wege gehen, damit fertig werden, was uns begegnet im Leben, womit wir konfrontiert werden. ob das gewollt oder ungewollt ist, ob das schwer oder schön ist. Wir müssen innerlich damit umgehen, unseren Weg gehen. Und so sind nicht nur die Emmausjünger unterwegs, sondern ich und sie sind unterwegs durch ihr Leben. Hören wir, was den beiden Emmausjüngern geschehen ist und wie sie ihren Weg zurückgelegt haben. Ein zweiter Punkt, Jesus ist mit auf dem Weg und wir merken es nicht. Da heißt es im Text weiter, und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber sie sahen ihn nicht. Soweit der Text. Die beiden sind unterwegs. Und ich stelle mir vor, wie oft sie in den letzten Tagen immer wieder sich gefragt haben, warum das alles und was wäre denn, wenn? Und so ein stummer Blick von einem zum anderen gibt ihnen die Antwort, es nützt ja doch alles nichts. Es hat keinen Sinn, so zu fragen. Alles hat überhaupt gar keinen Sinn mehr. Kennen Sie das auch von sich selbst, diesen Gedanken, es hat alles keinen Sinn mehr? Da nagen Fragen in ihnen und es gibt keine schnelle, klare Antwort. Bohrende Fragen, die sie nicht beantworten können, auch niemand von den Menschen in ihrer Nähe. Wie lange wird das alles noch dauern? Kommen wir da wieder raus? Wie wird es weitergehen? Die Emmausjünger und wir auch, wir brauchen einen Impuls von außen, sodass etwas Neues in unser Leben tritt und uns weiterbringt, damit wir uns nicht immer nur um uns selbst drehen und dieser Strudel von Fragen, von Gedanken, von Ängsten uns gleichsam so nach unten zieht. In unserem Text geht ein Fremder mit den Emmausjüngern. Ein Fremder, aber doch so irgendwie vertraut. Komisch, oder? Habe ich gedacht. Jesus ist da mit seinen Jüngern und die erkennen ihn nicht? Kennen Sie das auch? Ihnen geht es nicht gut, aber sie sind nicht in der Lage, Jesus zu sehen. Wissen vielleicht theoretisch, ja, der muss jetzt da sein, aber das Wissen bewirkt nichts in ihnen. Ich kenne den Zustand gut. Ich finde aber auch, dass diese Szene in unserer Geschichte so eine ganz tröstliche Seite hat für mich. Sie sagt doch, wenn du in einer Krise deines Lebens vor Fragen stehst, auf den Kern deiner Persönlichkeit zurückgeworfen wird, wenn irgendetwas da ist, was deine Kräfte in deinem Leben überfordert, wenn du keinen Sinn mehr siehst und keinen Ausweg mehr kennst, dann tritt Jesus dir zur Seite. Und gerade dann, wenn du meinst, er ist ganz weit weg, dann ist er dir am nächsten. Das war nicht nur bei den Emmausjüngern so, liebe Gemeinde, das ist auch bei mir und das ist bei dir heute ganz genauso. Er begleitet dich, auch wenn dein Weg durch Trauer, durch Enttäuschung führt, du durch Krisen gehen musst und kein Licht am Ende des Tunnels erkennen kannst. Jesus ist bei dir, weil er auferstanden ist. Mitten in Angst und Ausweglosigkeit bist du immer von Gottes Sorge umfangen und seine Hand hält dich. Das ist eine Osterbotschaft dieses Textes, heute Morgen für dich. Wenn du Jesus an deiner Seite nicht mehr erkennen kannst, wenn du meinst, da ist ja gar niemand, dann bist du blind geworden für ihn. Wie die Emmausjünger, du siehst ihn ganz einfach nicht mehr. Deine Augen sind gehalten, so heißt es im Text. Stell mir vor, das ist so etwas wie verschmiert oder verklebt. Du siehst nicht mehr richtig mit deinem geistlichen Auge die Wahrheit über deinem Leben. Und wenn das so ist, dann braucht es Zeit, bis die Blindheit vergeht. Das geht oft nicht so auf einmal und ganz schnell. Also dieses AEG-Prinzip, das bei elektronischen Geräten immer funktioniert, ausmachen, einschalten, geht wieder. Das funktioniert nicht, wenn es um geistliche Dinge geht. Erst nach einer bestimmten Wegstrecke geht diesen Emmaus-Jüngern ein Licht auf, dass der, den sie zwar sehen, aber doch nicht als ihre Wahrheit wahrnehmen können, der auferstandene Christus ist. Die Blindheit, die sie Jesus nicht sehen lässt, kann verschiedene Namen tragen. Das kann bei uns Stolz sein, Wut, manchmal auch Selbstmitleid oder auch Angst und Enttäuschung. Das kann uns den Blick für Jesus verschleiern. Ich freue mich, im Text zu lesen, wie Jesus mit diesen blinden und verschreckten Jüngern sehr geduldig umgeht. Er hört sich das nicht nur schweigend an, sondern er stellt auch Fragen. Er stellt die Frage, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Und das ist keine Informationsfrage, die Jesus hier stellt. Er weiß ja ganz genau, was da geschehen ist. Er fragt tiefer. Er fragt, was bedeutet das, was ihr erlebt habt, für euer Leben? Und diese Frage verblüfft die beiden so sehr, da heißt es, da blieben sie traurig stehen. Und es ist gut, dass sie stehen bleiben. Denn Jesus will sie ja in ihren Gedanken, in diesem Kreisel unterbrechen. Er will ja, dass da stehen bleibt. Sie sollen gestoppt werden in ihrer Enttäuschung, in ihren Gefühlen. Und genauso möchte Jesus uns auch so heute Morgen unterbrechen, durch diese Predigt, durch diesen Gottesdienst. Jesus will, dass sie dem nicht ausweichen, was ihr Leben zurzeit schwer macht. Jesus will, dass das, was ihr Leben gerade schwer macht, dass sie das aussprechen, dass sie sagen, was das ist und nicht einfach runterschlucken oder in sich begraben. Was kommt bei dieser Unterbrechung hier durch Jesus bei den Jüngern zur Sprache? Im Text heißt es, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Jetzt bringen sie ihre Enttäuschung auf den Punkt. Mit diesem Jesus sind wir gescheitert. Alles, worauf wir gehofft haben, ist verloren. Und ich meine, auch an dieser Stelle wird was sehr Wichtiges deutlich in unserem Text, eine Wahrheit, die die ganze Bibel durchzieht. Solange wir Menschen unsere tiefste Hoffnung auf andere Menschen setzen oder auf Dinge setzen, sind wir blind für die Wahrheit. Blind für die Wahrheit. Denn nur, wenn sie ihre tiefste Hoffnung auf dem Grund verankern, der Jesus Christus, der Auferstandene heißt, können sie auch schwere Wegstrecken überstehen. Ihre Hoffnungen tragen nicht, wenn sie nur auf Irdisches oder Sterbliches richten. Das ist wichtig, gerade auch heute und in diesen Tagen der Pandemie, in denen wir leben. Ihre Hoffnung trägt sie nicht, wenn sie nur auf Irdisches und Sterbliches richten. Natürlich können sie hoffen, dass nächste Woche das Wetter gut wird, dass sie gesund bleiben und so weiter. Aber um diese Hoffnung geht es jetzt nicht, sondern ich rede von der Hoffnung, die ihr Leben trägt, die tief ist und stark ist. Sie können jetzt einwenden und sagen, ja, damals war das ja noch ganz einfach. Jesus konnte ja zu seinen Jüngern kommen und zu ihnen reden, aber heute funktioniert das ja nicht mehr so. Wie kommt er denn heute zu mir, wenn es mir schlecht geht? Ich finde, Jesus ist da einfallsreich, auch heute. Er kommt zu ihnen durch andere Menschen auf ihrem Weg. Er kommt zu ihnen durch Botschaften von Filmen oder Büchern, durch Lieder, die sie hören. Er kommt zu ihnen durch Gottesdienste wie diese, durch Gemeinden und durch sein Wort. Gehen wir einen Schritt weiter. Mein dritter Punkt, Gottes Wort macht es hell in ihnen. Da heißt es im Text, und er sprach zu ihnen, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus all dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus hat geduldig zugehört, eine Frage gestellt und jetzt macht er was anderes. Er konfrontiert sie. Er behandelt sie nicht gerade wie rohe Eier und das an Ostern. Was Luther hier so vornehm übersetzt, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten gesagt haben, kann man heute so übertragen, dass Jesus sagt, ihr seid Vollpfosten. Habt ihr immer noch nicht kapiert, was ich euch seit 3 Jahren erzählt habe? Er wird ungeduldig. Ich glaube, Jesus konnte so reden, der kannte die beiden schon länger und Jesus hatte Humor. Auch das wird hier deutlich. Gehen wir mal davon aus, dass er wusste, dass er so mit ihnen zu reden hatte, damit sie endlich begriffen, worum es geht, was passiert war. Vielleicht täte es auch dem einen oder anderen von uns ganz gut, mal so den Kopf ein wenig klar gerückt zu bekommen und Klartext zu hören. Andere brauchen natürlich eine feinere Ansprache. Nach dieser netten Anrede erklärt Jesus den Jüngern, wie sie die Bibel zu verstehen haben. Und erklärt, dass den Jüngern und uns heute Morgen, Gott hat sich in diesem Jesus uns Menschen zugeneigt. Er hat konsequent Ja gesagt zu uns. Er liebt uns so radikal, dass er Mensch geworden ist, dass er gelitten hat in seinem Sohn und zeigt uns so im Leiden und Sterben, dass er unser Bruder geworden ist und an unserer Seite ist. Jesus musste all das leiden, um die leidenschaftliche Liebe Gottes zu beweisen. Unser Leid, unsere Verlorenheit, unsere Sünden, die sind so sehr Gottes Anliegen, dass er sie selbst auf sich genommen hat. In dieser Auslegung des Auferstandenen im Dialog mit der Schrift passiert was mit den Jüngern. Sie werden innerlich wieder heil. Sie werden neu ausgerichtet und neue Hoffnung keimt in ihnen. Ihr Herz fängt zu brennen an. So heißt es in unserem Text. Ihr Herz fängt zu brennen an. Jesus legt ihnen die Schrift so aus, dass die Jünger Feuer fangen. Was abgestorben war, wird wieder lebendig. Das kalte Herz wird wieder heiß. Und das, liebe Gemeinde, das wünsche ich euch auch an diesem Osterfest, dass eure Herzen anfangen zu brennen für Jesus. Dass ihr neu sehen könnt, dieser Jesus ist längst an meiner Seite. Er hat mich gerettet. Er hat mir Hoffnung geschenkt und ewiges Leben für mich erworben. Kommen wir zur vierten Station auf dem Weg. Gottes Gegenwart feiern. Da heißt es im Text, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Also nachdem die Jünger Jesus gedrängt haben, bei ihnen zu bleiben, kommen sie dann auch in Emmaus an, dem Ziel ihrer Reise. Und dann essen sie zusammen, feiern Abendmahl und da wird ihnen ganz klar, in der Art und Weise, wie Jesus das Brot bricht und den Wein gibt, das ist Jesus. Jesus ist wahrhaftig auferstanden, wie er es versprochen hat. Er lebt. Und da kommen auch die Emmaus-Jünger wieder zu neuem Leben. Es fällt ihnen wie Schuppen aus den Augen. Die ganze Zeit ist er schon bei uns gewesen. Unser Weg war sein Weg, schon die ganze Zeit. Und es geht ihnen auf, dass Jesus nicht nur bei ihnen war, sondern dass er immer auch schon auf sie zugekommen ist. Dass er nicht nur bei ihnen war, sondern immer schon auf sie zugekommen ist. Ist das nicht fantastisch? Jesus ist nicht nur an deiner Seite, sondern Jesus kommt heute Morgen auch auf dich zu und sagt, guck, ich bin's, der Auferstandene. Und nimm dich in den Arm und hält dich, so wie du bist. Du musst gar nichts tun, er ist einfach da für dich jetzt. Vertrau ihm, setz deine Hoffnung auf ihn. Und dann feiern die Jünger dieses Abendmahl, das dann zum Fest der Nähe Gottes wird. Und ich finde das spannend, dass Jesus den Jüngern das nicht alles nur erklärt, also intellektuell klar macht, sondern da kommt noch eine andere Komponente rein mit dem Abendmahl, was Körperliches, was Ganzheitliches, zusammen essen. Und so wird den Jüngern dann ganz deutlich, Jesus ist auferstanden. Er ist bei dir und er ist mit dir. Er führt dich aus Trauer und Enttäuschung, aus Verzweiflung zu einem hoffnungsvollen und vertrauensvollen nächsten Abschnitt deines Lebensfestes. Ich glaube, das ist es, was nicht nur die Emmaus-Jünger gefeiert haben, sondern was wir an diesem Osterfest heute auch feiern können. Ich finde ja, feiern müssen. Kommen zum fünften und letzten Punkt. Da heißt es, und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simeon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Ziel des Emmausgangs ist nicht das Zusammensein mit Jesus, nicht das gemeinsame Essen und Feiern, sondern was anderes, die Rückkehr nach Jerusalem. Die Rückkehr an den Ort, wo alles so schlimm und wo alles so schrecklich war. Das heißt, Emmaus ist nicht die Endstation, sondern es geht weiter. Es bleibt nicht bei der Flucht, sondern es kommt zur Rückkehr. Es geht darum, dahin zu kehren, woher ich gekommen bin. Aber da als Veränderter hinzukommen und auch verändert zu leben. Die Jünger kehren zurück zu ihren Kollegen, zu den anderen Jüngern. Ich denke, das heißt, dass diese Erfahrungen, die wir mit Jesus machen, mit dem Auferstandenen, das sind nicht nur private Erfahrungen, sondern das will geteilt werden mit der Gemeinde, mit anderen Christen, dass wir uns das mitteilen, was wir erleben mit dem Auferstandenen, dass wir das mitteilen und teilen, was wir erleben an Schweren in unserem Leben und so nicht alleine sind. Das lassen Sie uns auch an diesem Osterfest tun. Uns gegenseitig ermutigen, Anteil geben an unseren Erfahrungen. Ich denke, das ist gerade wichtig in dieser Zeit der sozialen Distanzierung, dass wir über die Nähe des Auferstandenen reden. Können wir gleich im Anschluss an den Gottesdienst in der Cafeteria tun oder auch in Telefonaten oder anderen uns mitzuteilen. Von Emmaus gehen die beiden nach Jerusalem zurück. Alles auf Anfang, alles auf Anfang. Und jetzt wird dieser Ort der zerstörten Hoffnung für sie ein Ort neuen und anderen Lebens. Und auch wenn alles so scheint wie immer in Jerusalem, sie selbst sind doch anders geworden. Und dadurch wird alles verändert. Sie sind nicht mehr länger Blinde. Sie wissen um Jesus, den Auferstandenen, an ihrer Seite. Und diese Ostererfahrung wünsche ich dir, wünsche ich Ihnen. Auch wenn am Ende des Gottesdienstes für dich ist, wenn du YouTube ausschaltest wie vorher. Es ist nicht wie vorher. Du hast dich verändert. Denn der Auferstandene ist dir heute Morgen begegnet in diesem Gottesdienst. Deshalb geh mutig und hoffnungsvoll zurück in deine Welt, auch jetzt, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Der Auferstandene ist mit dir. Amen.